Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Unsere Themen: Schwerer Luftangriff im Norden Afghanistans. NATO-Truppen töten mehrere Dutzend Menschen, darunter offenbar auch viele Zivilisten. Was sind die Folgen für die NATO vor Ort und zu Hause? Dazu ein Schwerpunkt. Die Schweiz unterzeichnet ein weiteres Doppelbesteuerungsabkommen, diesmal mit Österreich. Außerdem, die deutschen Grünen eröffnen die heiße Phase des Wahlkampfs mit neuer Zuversicht. Silvio Berlusconi legt sich nun auch mit der Kirche an und im Echo-Dossier Aufschwung in Nablus, eine israelische Wirtschaftsinitiative in den Palästinensergebieten und ihre überraschenden Auswirkungen. Dazu die Reportage. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Ursula Vogler mit den Nachrichten.
Im Norden Afghanistans sind bei einem Luftangriff der NATO Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Der Angriff wurde von der deutschen Bundeswehr angeordnet. Die NATO-Truppen beschossen zwei Tanklastwagen, die die Taliban zuvor entführt hatten. Durch die Explosion kamen nach Angaben der NATO mehr als 50 Aufständische ums Leben. Die afghanischen Behörden sprechen von gegen 100 Toten. Die NATO setzte inzwischen eine Untersuchungskommission zur Klärung des Angriffes ein. Bundespräsident Merz will die Schweiz gestärkt aus der Wirtschaftskrise führen. Das sagte er vor dem Unternehmensdachverband Economie Suisse am Tag der Wirtschaft in Zürich. Merz fordert, dass die steuerlichen Rahmenbedingungen für Unternehmen konsequent verbessert werden. Die Wettbewerbsfähigkeit des Landes hänge davon ab, wie sich der Standort Schweiz international behaupte. Auch für Economie Suisse-Präsident Gerold Bührer ist das Vertrauen in das Rechtssystem ein entscheidender Standortfaktor. Das liberale und flexible Unternehmensrecht der Schweiz dürfe nicht durch Überregulierung zerstört werden. Die Schweiz hat mit Österreich ihr fünftes Doppelbesteuerungsabkommen unterzeichnet. Damit fehlen noch die Abkommen mit 7 Ländern, damit die Schweiz von der grauen Liste der OECD gestrichen werden kann. Für die Unterzeichnung der Doppelbesteuerungsabkommen mit Mexiko und Großbritannien hat der Bundesrat bereits seine Zustimmung gegeben. Der kaufmännische Verband KV Schweiz fordert in den kommenden Lohnverhandlungen 1 bis 2,5% mehr Lohn. Höhere Löhne unterstützen in diesen schwierigen wirtschaftlichen Zeiten die Konsumnachfrage. Weiter teilte der kaufmännische Verband mit, dass im nächsten Jahr mit steigenden Lebenshaltungskosten zu rechnen sei, unter anderem wegen der stark ansteigenden Krankenkassenprämien. Im Fall des getöteten Au-pair-Mädchens Lucy sind die Untersuchungen abgeschlossen, die der Aargauer Regierungsrat in Auftrag gegeben hat. Demnach hätten die Aargauer Vollzugsbehörden keine Pflichten verletzt, als sie den Mann bedingt entließen, der Lucy später tötete. Der Fall des 25-Jährigen sei jedoch von Beginn weg nicht optimal aufgegleist gewesen. Die Regierung will nun die Organisation der Bewährungshilfe verbessern. Die Verhandlungen der Welthandelsorganisation WTO über ein weltweites Freihandelsabkommen werden weitergeführt. Das teilte der indische Handelsminister nach einem Treffen mit 30 Ministern in Neu-Delhi in Indien mit. An dem Treffen nahm auch Bundesrätin Doris Leuthard teil. Die Gespräche sollen bereits Mitte September in Genf stattfinden. Ziel ist der Abbau von Zöllen und die Förderung des freien Handels. Die WTO-Verhandlungen waren im letzten Jahr an gegensätzlichen Interessen der Industrie- und Entwicklungsländer gescheitert. Die WTO hat ihre lang erwartete Entscheidung zu den umstrittenen Staatshilfen für den europäischen Flugzeugbauer Airbus gefällt. Das vertrauliche Papier zum europäischen Flugzeugbauer sei der EU-Kommission übergeben worden, sagte ein WTO-Sprecher. Zu den Inhalten wollte er sich nicht äußern. Vor knapp 5 Jahren reichten die USA bei der WTO Klage gegen die EU wegen staatlicher Hilfen für den Flugzeugbauer ein. Sie betrachteten diese als illegal. Airbus sowie die EU bekräftigten, dass es sich bei dem Geld um rückzahlbare Kredite handelt. Den USA ist Airbus in den vergangenen Jahren eine zu große Konkurrenz zu ihrem Flugzeugbauer Boeing geworden. Die französische Fluggesellschaft Air France will wegen der Wirtschaftskrise 1500 Stellen streichen. Die Zahl solle weitgehend mit freiwilligen Abgängen erreicht werden, teilt Air France mit. Besonders betroffen vom Abbau sei der Frachtverkehr, da diese Sparte stark vom Einbruch im globalen Handel getroffen sei. Ende vergangenen Jahres arbeiteten 57.000 Menschen für Air France. In den USA ist die Arbeitslosigkeit mit 9,7% so hoch wie seit einem Vierteljahrhundert nicht mehr. Grundsätzlich steige die Arbeitslosigkeit aber langsamer als auch schon, teilten die Behörden mit. Das Arbeitsamt geht außerdem davon aus, dass sich erneut viele arbeitslose Personen gemeldet haben, die zuvor angesichts der schlechten Lage auf dem Arbeitsmarkt resigniert hätten. Die Zahl der Arbeitssuchenden liegt bei rund 15 Millionen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.119 Punkten plus 0,8%. In New York steht der Dow Jones Index bei 9.371 Punkten plus 0,3%. Der Euro wird zu einem Franken 51,64 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,634. Das Wetter. Am Abend gibt es weitere Regenschauer mit teilweise stürmischem Westwind und örtlichen Gewittern. Morgen ist es zunächst bewölkt, dann wird es von Westen her ziemlich sonnig bei 18 Grad. Im Süden gibt es noch letzte Schauer. Morgen wird es dank Nordföhn ziemlich sonnig bei 26 Grad. Am Sonntag ist es in der ganzen Schweiz sonnig bei 20 bis 24 Grad. Im Norden sind am Morgen einige Nebel- und Hochnebelfelder wahrscheinlich.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS mit diesen weiteren Themen. NATO in Afghanistan, mit jedem Fehlschlag bricht ein weiteres Stück Vertrauen weg, vor Ort, aber auch zu Hause. Dann, die Schweiz beschließt laufend neue Doppelbesteuerungsabkommen, doch was steht eigentlich drin? Wir fragen den Bundespräsidenten. Und Steueroase in Geldnot, für die Cayman-Inseln wird's plötzlich ungemütlich. Die deutschen Grünen steigen begeistert in die Schlussphase des Wahlkampfs, obwohl ihnen alle die Themen klauen. Wir analysieren die Ausgangslage. Außerdem, die Kirche vergisst nicht. Seine neuesten Tiefschläge könnten Berlusconi noch leid tun. Und wo sind nur die israelischen Soldaten hin? Nach 9 Jahren Blockade ein Echo-Dossier über neue Freiheiten im besetzten Nablus. Kein Tag ohne schlimme Nachrichten aus Afghanistan. Ein Luftangriff im Norden des Landes auf 2 Tanklastwagen führte zur Explosion und forderte, wir haben es gehört, Dutzende Todesopfer. Viele Aufständische seien darunter, aber so viel scheint klar, auch Zivilisten wurden getötet. Obwohl die NATO erklärt, sie setze alles daran, zivile Opfer zu vermeiden. Von diesem eigenen Ziel aber ist die NATO offensichtlich weit entfernt, wie mir unser diplomatischer Korrespondent Fredrik Steiger sagte.
Es passt überhaupt nicht zu den deklarierten und eigentlich auch in den letzten Wochen gelebten NATO-Zielen, denn in den Einsatzbefehlen der NATO, in den neuen Einsatzbefehlen steht klar, der Schutz der Zivilbevölkerung hat Vorrang und man solle eher mal auf einen Raketenangriff oder auf einen Luftangriff verzichten, wenn die Gefahr besteht, dass viele Zivilisten zu Schaden kommen könnten. Aber eben, die afghanische Polizei, der afghanische Präsident sagen, das sei heute bei diesem Angriff tatsächlich passiert. Und damit hat die NATO natürlich ein enormes Problem. Für sie ist dieser Angriff, wenn es denn tatsächlich so viele zivile Opfer gegeben hat, eigentlich ein politisches Debakel.
Und wie will sie nach einem solchen Debakel überhaupt wieder Vertrauen schaffen?
Sie wird große Mühe haben, wieder Vertrauen zu schaffen, aber es muss ihr gelingen, denn ohne eine klare Unterstützung der Mehrheit der afghanischen Bevölkerung ist der ganze NATO-Einsatz, der mittlerweile über 100.000 westliche, also NATO-Soldaten im Land beinhaltet, eigentlich sinnlos. Man kann nicht einen so großen NATO-Einsatz gegen die Mehrheit der Afghaninnen und Afghanen machen. Aber eben, wie soll sie dieses Vertrauen wiederherstellen? Es geht natürlich primär um Glaubwürdigkeit und das bedingt erstens, sie muss diesen Vorfall von heute nach diesem Luftangriff sehr konsequent, sehr sauber aufklären. Das ist das eine. Das zweite, sie muss die Verantwortlichen benennen und gegenüber diesen Verantwortlichen, gegenüber beispielsweise demjenigen, der den Einsatzbefehl gegeben hat, Konsequenzen ziehen. und sie muss auch eingestehen, dass sie einen gewaltigen Fehler begangen hat. Das ist sozusagen die Minimalanforderung, um überhaupt glaubwürdig zu sein in den Augen der Bevölkerung.
Die NATO sagt auch, sie wolle in Zukunft den lokalen, also den afghanischen Sicherheitskräften mehr Verantwortung übertragen. Wo steht sie da?
Es gibt Fortschritte in diesem Bereich, das kann man eindeutig sagen. Es wurden in den vergangenen 2 Jahren sehr große Anstrengungen unternommen, die afghanische Armee aufzubauen. Die hat mittlerweile eine doch recht respektable Größe, auch einen gewissen minimalen Ausbildungsstandard. Also dort hat es Fortschritte gegeben. Schwieriger ist es bei der Polizei. Dort ist man noch weit hinter dem Zeitplan her. Die Polizei hat auch noch nach wie vor das Problem mit der gewaltigen Korruption in ihren Kreisen. Aber es ist so, dass Stück für Stück die afghanischen Sicherheitskräfte Verantwortung übernehmen können. Das war beispielsweise bei den jüngsten Präsidentschaftswahlen der Fall, wo sich die NATO sehr im Hintergrund hielt und eigentlich die Hauptarbeit den afghanischen Sicherheitskräften überlassen hat. Also dort ist man einen Schritt vorangekommen.
Eine weitere erklärte Absicht der NATO ist offensichtlich, dass sie dauerhaft dort sein und auch bleiben will, wo es gelungen ist, von den Taliban Gebiete zurückzuerobern. Kann das überhaupt gehen, ohne dass viel mehr Truppen ins Land kommen?
Das ist die Forderung der Generäle. Natürlich braucht es mehr Truppen, wenn man nicht nur kurz rein und kurz raus geht aus einer Provinz und dann wartet und hofft, dass die Taliban nicht wieder zurückkehren. Wenn man dort nachhaltig bleiben will und zumindest so lange bleiben will, bis die afghanischen Sicherheitskräfte, bis die afghanischen Regierungsstrukturen dort die Verantwortung wahrnehmen können. Das heißt, dass man unter Umständen in problematischen Provinzen wie beispielsweise im Süden in Helmand Monate, möglicherweise gar Jahre dort sein muss. Und das heißt, das braucht natürlich in umkämpften Gebieten Zehntausende von Soldaten. Deswegen fordern ja auch viele NATO-Generäle eine Aufstockung der Truppen. Das ist auch bisher die Haltung von US-Präsident Barack Obama gewesen. Auf europäischer Seite sieht es zwar etwas anders aus. Die Europäer scheinen nicht bereit, praktisch kein europäisches Land ist bereit, an dieser immer weitergehenden Truppenaufstockung mitzumachen. Und sie haben dafür auch einigermaßen einleuchtende Argumente. Das eine Argument: Desillusionierung. Man hat das Gefühl, man kommt trotz Truppenaufstockung nicht zum Ziel. Das andere Argument: mehr NATO-Truppen im Land heißt auch mehr Zusammenstöße mit den Taliban, also zumindest kurzfristig auch mehr Gewalt.
Kommt hinzu eine andere schwere Hypothek wohl, nämlich dass die Regierung Karzai seit den Wahlen noch mehr in Misskredit geraten ist bei der eigenen Bevölkerung. Was heißt denn das für die NATO, die ja im Grund auf Einladung dieses Präsidenten Karzai im Land ist?
Für die NATO ist das ein enormes Problem und ein sehr grundsätzliches Problem. Denn mit der Legitimität der amtierenden Regierung in Afghanistan steht und fällt letztlich auch die Legitimität der Präsenz der NATO. Also diese ganzen 100.000 Soldaten, die im Moment sich in Afghanistan befinden. Die NATO in Afghanistan ist ja nicht zuletzt auch dort, um die Regierung zu stützen. Wenn jetzt aber diese Regierung praktisch das gesamte Vertrauen der eigenen Bevölkerung verloren hat, wegen Korruption, wegen Wahlfälschung, wegen Ineffizienz, dann ist eigentlich auch die NATO, sind die westlichen Truppen dort in einer unmöglichen Situation. Für wen ist man noch da? In wessen Auftrag ist man noch da? Diese Fragen sind dann überhaupt nicht mehr wirklich sinnvoll zu beantworten.
Einschätzungen von Fredrik Steiger. Die immer verworrenere Lage in Afghanistan wird zunehmend zur Hypothek auch für den amerikanischen Präsidenten Obama. Er argumentiert, ein befriedetes Afghanistan sei zentral für die Sicherheit der Vereinigten Staaten. Doch diese Ansicht teilen laut Umfragen immer weniger Amerikanerinnen und Amerikaner. Gerade in Obamas eigener demokratischer Partei sind viele vom Präsidenten inzwischen schwer enttäuscht. Max Ackermann.
Diese Woche in San Francisco. Ein paar hundert Menschen versammeln sich vor dem Rathaus. Sie wollen Präsident Obama unterstützen im Kampf für eine umfassende Gesundheitsreform. Pflichtbewusst werden Parolen skandiert und Reden gehalten. Es wird gejohlt und geklatscht und doch ist die Stimmung eher gedrückt. Die Gegner haben im Moment Oberwasser und vom eigenen Präsidenten sind hier viele enttäuscht.
I was a strong supporter of him running for president as well, and I'm very disappointed as well.
Der Präsident mache Konzessionen, bevor der Kampf richtig losgehe.
He's giving in before the fight has actually started.
Und das nicht nur bei zentralen Punkten in der Gesundheitsreform, sondern auch bei Afghanistan.
Also with the war in Afghanistan. It's just, he's not listening to his base.
Der Präsident höre einfach nicht auf seine eigene Basis. In Sachen Afghanistan fordert die einen Truppenrückzug.
Personally, yes, I'd like to see them bring the troops home.
Doch genau das Gegenteil ist der Fall. Seit seinem Amtsantritt hat Präsident Obama bereits 21.000 zusätzliche Soldaten nach Afghanistan entsandt. Und in Kürze könnten weitere 10.000 bis 20.000 dazukommen. Dies als Konsequenz eines Berichtes von General Stanley McChrystal, des Kommandanten der US- und alliierten Truppen in Afghanistan. Die Lage sei ernst, berichtete der jüngst. Ein Erfolg über die Taliban zwar nicht aussichtslos, aber nur mit verstärkten Anstrengungen möglich. Die Aussicht auf noch mehr Kampftruppen in Afghanistan schockiert viele Obama-Anhängerinnen und Anhänger. Schließlich sei er nicht zuletzt von Friedensaktivisten ins Weiße Haus gewählt worden, sagt Medea Benjamin, Mitbegründerin der feministisch-pazifistischen Bürgerrechtsbewegung Code Pink, im Fernsehsender Fox News.
Doesn't make sense to have a president who came into power because of this big base of people who want peace, want the troops home. And I think he's going to have to change the policy.
Der Präsident müsse über die Bücher, auch angesichts der zunehmenden Verluste. Je mehr Soldaten in den Krieg geschickt würden, desto mehr kämen auch um.
And we look at this growing casualty among US soldiers, and the more soldiers you send there, the more soldiers are going to die.
Im August starben 51 US-Soldaten in Afghanistan. Es war der verlustreichste Monat seit Kriegsbeginn vor 8 Jahren. Und auch im Juni und Juli starben jeweils über 40 Amerikaner. Das hat Auswirkungen auf die Stimmung zu Hause. Laut einer Umfrage der Zeitungen des McClatchy-Verlages ist inzwischen eine Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung gegen eine weitere Truppenaufstockung. 52% glauben, der Krieg in Afghanistan sei erfolglos. Fragt man nur Demokraten, sind sogar 7 von 10 dieser Meinung. Und gestern, auf der Demonstration in San Francisco, waren es wohl noch deutlich mehr.
I was Obama supporter, yes.
You were?
Yeah.
Not anymore.
We'll see, but it doesn't look good right now.
Er sei ein Obama-Anhänger gewesen, sagt mir ein Teilnehmer, in der Vergangenheitsform.
Bundespräsident Merz trat heute am sogenannten Tag der Schweizer Wirtschaft vor die versammelte Wirtschaftselite. Ohne Neuigkeiten aus Libyen, dafür sprach der Finanzminister über das angeknackste Schweizer Bankgeheimnis. Barbara Wittmer.
Als sich die Schweiz im Frühling plötzlich auf der grauen Liste der Steueroasen wiederfand, war dies ein Schock, sagt Bundespräsident Hans-Rudolf Merz. Wollte die Schweiz nicht Wirtschaftssanktionen riskieren, musste sie versprechen, ausländischen Steuerbehörden künftig nicht nur bei Steuerbetrug, sondern auch bei Steuerhinterziehung Amtshilfe zu leisten.
Nachher haben wir aber sehr bald festgestellt, dass wir jetzt, wenn man A sagt, auch B sagen muss. Der Bundesrat hat unverzüglich Eckwerte beschlossen, indem er gesagt hat, in diesen Eckwerten werden künftig alle OECD-Doppelbesteuerungsabkommen beschlossen.
Diese Eckwerte sollen verhindern, dass ausländische Steuerbehörden zu sogenannten Fishing Expeditions ansetzen und einfach aufs Geratewohl nach Informationen fischen können. Deshalb schreibt die Schweiz in den Doppelbesteuerungsabkommen fest, dass jeweils der Name des Bankkunden, der Name der Bank und ein Anfangsverdacht vorhanden sein müssen, damit die Schweizer Behörden Informationen übermitteln.
Und während der Sommerferien ist es uns gelungen, bis heutigen Tags 13 solcher Abkommen zu paraffieren. Und ich glaube, das ist eine gute Leistung. Wir sind rasch vorangekommen. Alle diese Abkommen befinden sich innerhalb dieser Eckwerte.
Erste Abkommen sind bereits veröffentlicht. Dabei zeigt sich, dass bei den Eckwerten teilweise anders gewichtet wird. Beim französisch-schweizerischen Doppelbesteuerungsabkommen fürchten Banker beispielsweise, dass die Bank nicht wirklich bekannt sein müsse, damit die Schweiz Informationen rausrückt. Finanzminister Merz winkt ab.
Ja, der Name muss bekannt sein, um das auszuräumen. Und ich weiß auch von Seiten des Bankplatzes Genf, dass wir hier kommunikativ noch tätig werden müssen. Aber grundsätzlich ist dieser ganz klar. Wir haben die Eckwerte beschlossen und die bisherigen befinden sich alle innerhalb dieser Eckwerte.
Das gelte auch in Bezug auf das wichtige, aber noch unveröffentlichte Doppelbesteuerungsabkommen mit den USA. Obwohl die Schweiz fleißig Abkommen um Abkommen aushandelt, gibt es aber bereits wieder neue Begehrlichkeiten. Am Wochenende hat der französische Haushaltsminister Eric Woerth behauptet, er verfüge über die Bankdaten von 3000 Kunden, die mutmaßlich Schwarzgeld bei Schweizer Banken liegen hätten. Und neu verlangt auch Kanada von der UBS Auskunft über kanadische Bankkunden.
In diesen Fällen ist im Augenblick von Seiten des Bundes nichts zu kommentieren, weil die kanadische Regierung hat sich nicht an uns gewendet. Es sind keine Gesuche da für erleichterte Amtshilfe. Dasselbe gilt im Fall Frankreich. Ich glaube, es handelt sich hier um Avancen der Steuerverwaltungen gegenüber der UBS. Und ich gehe davon aus, dass diese Gespräche in erster Linie jetzt zwischen der Bank und den Steuerbehörden stattfinden werden.
Die Tatsache, dass die Schweiz den USA im Fall UBS Kundendaten liefert, beziehe sich auf diesen ganz besonderen Einzelfall, betont Finanzminister Merz.
Man kann also nicht jetzt davon ausgehen, dass das gewissermaßen eine Büchse der Pandora ist, wo jetzt einfach alle Staaten sich gewissermaßen in einem Selbstbedienungsladen bedienen können. Das wird auf keinen Fall so gehen. Wir werden Phishing Expeditions verhindern.
Und deshalb weiter Doppelbesteuerungsabkommen abschließen, die Rechtssicherheit schaffen sollen. Nächste Woche beginnen die Verhandlungen mit Deutschland. Deutschland möchte am liebsten gleich einen Schritt weitergehen zum automatischen Informationsaustausch, zu einer direkten Leitung zwischen Bank und Steuerbehörde. Bundespräsident Hans-Rudolf Merz winkt erneut ab und will in diesem Punkt hart bleiben.
Barbara Wittmer. Auch in tropischen Steuerparadiesen kann's ungemütlich werden. Die britischen Cayman-Inseln haben gerade mal 50.000 Einwohner, sind aber der fünftgrößte Finanzplatz der Welt. Und sie haben seit neuestem ein großes Loch in ihrem Haushalt. Für die britische Regierung eine Chance, den Inseln einen neuen Kurs aufzuzwingen. Martin Aliot.
Wenn die Banken, Finanzhäuser und Hedgefonds dieser Welt den Schnupfen haben, dann kriegen die Cayman-Inseln Grippe. Die Einnahmen des britischen Überseegebiets in der Karibik, dem politisch korrekten Namen für eine Kolonie, sind eingebrochen, denn auch der Luxustourismus kränkelt. Folglich sah sich die insulare Regierung gezwungen, zusätzliche Kredite mit Banken auszuhandeln, um das staatliche Defizit zu decken. Schließlich hat man gute Beziehungen zur Geldbranche. Allein da der britische Steuerzahler in letzter Instanz haftet, bedarf es für die Neuverschuldung jenseits einer festgelegten Grenze der Zustimmung durch die britische Regierung. Genauer gesagt, es bedarf der Billigung durch die Ratgeber der Königin, aber diese sind identisch mit der Regierung. Letzte Woche kam der Bannstrahl aus London. Keine neuen Schulden. Die britische Regierung weiß, wovon sie spricht. Schließlich will sie selbst im laufenden Jahr 12% der gesamten Wirtschaftsleistung pumpen. Stattdessen regte der zuständige Minister im britischen Außenministerium an, die Cayman-Inseln möchten doch bitte an zusätzliche Einnahmequellen denken, zum Beispiel Steuern. Denn das karibische Wirtschaftsmodell sei so auf die Dauer ja nicht zu halten. Eine Erholung der Einnahmen sei aufgrund der weltweiten Bemühungen, Steueroasen auszutrocknen, kaum zu erwarten. Heute nun lehnte der dortige Regierungschef McKeever Bush dieses Ansinnen rundherum ab. Neue Steuern, sagte er, würden den Inseln ihre Unverwechselbarkeit rauben. Tatsächlich gibt es dort bisher weder Einkommens- noch Mehrwertsteuern. Stattdessen wolle er neue Einnahmen anderswo erschließen, sagte Bush. Tatsächlich betrug das Jahresdefizit nur etwa 100 Millionen Franken. Aber es ist unübersehbar, dass die britische Regierung die Verlegenheit ihrer Kolonie benutzt, um etwas Transparenz zu erzwingen. Doch die edlen Vorsätze haben Grenzen. Denn der Finanzplatz London profitiert ja enorm davon, dass er enge Verbindungen zu attraktiven Plätzen wie den Cayman-Inseln, Jersey oder Bermuda anbieten kann. Das gehört mit zum Londoner Cocktail. Deshalb kann es kaum im Interesse der britischen Regierung liegen, diese Konkurrenzvorteile gänzlich abzuschaffen. Es sei denn, dass die neuen Regeln wirklich für die ganze Welt gelten.
Martin Aliot. Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Weiter geht's hier mit Silvio Berlusconi, der sich nun auch mit der katholischen Kirche anlegt und mit einer Reportage aus dem israelisch besetzten Nablus, wo es plötzlich keine Schlangen mehr am Checkpoint gibt. Zunächst aber Deutschland. Angela Merkels CDU erlitt am letzten Wochenende Verluste bei den Landtagswahlen. Die Grünen dagegen schnitten ganz gut ab. Und heute leiteten die Grünen in Berlin auch ganz offiziell ihren bundesweiten Wahlkampf ein. Gelegenheit für uns, in unserer losen Folge von Reportagen und Analysen vor den deutschen Bundestagswahlen auf diese Grünen zu blicken und überhaupt auf die Rolle der Umweltpolitik im Wahlkampf. Ich fragte Deutschlandkorrespondentin Ursula Hürzeler in Berlin nach der grünen Befindlichkeit heute in der Hauptstadt.
Ja, die Grünen Bündnis 90, wie sie mit vollem Namen ja heißen, sie gehen richtig selbstbewusst in diesen Wahlkampf. Am letzten Sonntag, Sie haben es erwähnt, haben sie bei 3 Landtagswahlen zugelegt und im Saarland sind sie jetzt sogar Königsmacher. Also die Grünen können entscheiden, ob dort ein Mitte-Rechts- oder ein rotes Bündnis regiert. Das gibt natürlich gewaltigen Auftrieb.
In Zahlen, mit wie viel können die Grünen denn rechnen laut Prognosen?
Ja, für die Bundestagswahlen prophezeien Ihnen die Umfrageinstitute 11-13%. Das ist momentan Platz 4 hinter der FDP. Aber den Grünen reicht das nicht. Sie machen so eine Art Wettlauf mit der FDP und wollen die unbedingt noch schlagen.
Haben die Grünen denn eigentlich noch Hoheit über ihr Kerngeschäft? Sind nicht längst alle Parteien ein bisschen grün geworden?
Doch, natürlich, das stimmt schon. Also Klimaschutz, Umwelttechnik, erneuerbare Energien, diese Begriffe, die findet man bei allen Parteien. Aber die Grünen waren eben die Ersten und sie sind am ehrgeizigsten. Ihr Programm heißt zum Beispiel Neuer grüner Gesellschaftsvertrag und sie wollen die deutsche Industrie konsequent ökologisch umbauen. Das Ziel ist, in den nächsten Jahren damit rund 1 Million neue Stellen zu schaffen. Außerdem soll es 2030 nur noch Strom aus erneuerbaren Energien geben. Hier zum Vergleich, die CDU will dann 30% aus erneuerbaren Energien beziehen und die SPD 50%. Aus der Krise hilft nur Grün, heißt logischerweise denn auch der Wahlspruch der Grünen.
Ein spezifisches Anliegen der Grünen, ein historisches gewissermaßen dieser Bewegung, war stets die Atompolitik. Da aber immerhin gibt es noch klare Frontlinien.
Ganz eindeutig, ja. Also die Grünen halten definitiv und die SPD immer noch ziemlich überzeugt am Ausstieg aus der Atomenergie fest. FDP und Union würden nach einem Wahlsieg wahrscheinlich die Laufzeiten von 8 Atomkraftwerken verlängern. Für sie ist die Atomenergie gerade aus Klimagründen in nächster Zeit schlicht unverzichtbar. Und deshalb setzen sie auf einen Mix von Atom, Kohle und erneuerbaren Energien.
Können die Grünen denn aus dieser atomkritischen Position auch Kapital schlagen jetzt im Wahlkampf?
Ja, das ist natürlich die große Frage, aber das Thema ist ziemlich hochgekommen und wird auch von der SPD jetzt wacker genutzt. Und zwar ist es hochgekommen einerseits durch einen heiklen Zwischenfall beim Atomkraftwerk Krümmel, dann aber vor allem auch deswegen, weil in Deutschland das Problem der Zwischen- und Endlagerung von radioaktivem Abfall überhaupt noch nicht gelöst ist. Sie haben vielleicht von ASSE gehört. Das ist ein provisorisches Zwischenlager, das gewaltig leckt und das macht natürlich vielen Leuten Angst. Morgen soll es deshalb in Berlin seit langem wieder einmal eine große Anti-AKW-Demonstration geben und das ist für grüne Spitzenpolitiker natürlich ein Pflichttermin.
Lassen Sie uns noch über grüne Wähler sprechen, Ursula Hürzeler. Wer wählt heute eigentlich noch diese Bewegung? Wir haben diese Woche auf unserem Sender eine Reportage gehört aus Tübingen, wo eigentlich die meisten Stimmen für die Grünen vom Mittelstand, von einer akademischen Schicht her kamen. Das heißt, die Fundis und Realos von einst, die gibt's nicht mehr in der Partei.
Ja, die Grünen sind erwachsen geworden und sie sind längst in der Mitte der Gesellschaft, wie man so schön sagt, angekommen im klassisch bürgerlichen, gut ausgebildeten Milieu. In Baden-Württemberg, Stichwort Tübingen, sieht man das natürlich ganz deutlich, aber zum Beispiel auch in Hamburg. Allerdings gibt es daneben eben bei den Grünen doch immer noch das linksalternative Lager, also die Sponti-Gruppe, das sind die Grünen, die Spitzengrünen nicht vernachlässigen dürfen, denn die gehen auf Demos, die machen Aktionen, kurzum, die mobilisieren wirklich, wenn es drauf ankommt und das ist ja besonders wichtig, gerade vor Wahlen.
Aber in der Mehrheit, sagen Sie, sind die Grünen erwachsen geworden. Gibt es denn Anknüpfungspunkte hier zur Mitte, womöglich gar nach rechts oder zu den Liberalen? Stichwort Bürgerrechte, gesellschaftlich liberales Gedankengut.
Ja, Sie sagen es. Also das sind natürlich genau die Stichworte. Und wenn ich vorher schon Hamburg erwähnt habe, es kommt natürlich nicht von ungefähr, dass dort jetzt derzeit ein schwarz-grünes Bündnis regiert, das erste überhaupt auf Bundesebene. Und das spielt natürlich dort mit, dass es eben eine CDU ist, die relativ offen ist, weltoffen, die keine ausländerfeindlichen Wahlkämpfe macht, die eben ein liberales Verständnis hat, ein Stück weit auch von Wirtschaft und von Bürgerrechten. Wenn das gewährleistet ist, dann gibt es eine Zusammenarbeit. Das Gegenbeispiel ist Hessen. Dort hat man eine stockkonservative Klientel eigentlich bei der CDU, etwas grob gesagt. Und da gibt es natürlich einfach zu wenig Übereinstimmung zwischen Grünen und Schwarzen derzeit.
Fazit, was heißt das alles für die Bundestagswahl? Könnten die Grünen also genauso gut Mehrheitsbringer auf der einen wie auf der anderen Seite sein?
Ein Stück weit schon. Die Grünen zeigen sich eindeutig flexibler als früher. Und das macht ja auch Sinn, wenn jetzt auf Dauer 5 Parteien im Bundestag sitzen. Allerdings halte ich eine Variante von Union, FDP und Grünen für praktisch ausgeschlossen. Denn da müsste ja die Ökopartei nämlich gleich auf 2 Seiten Konzessionen machen. Und das wäre für die Basis wohl einfach nicht zu schlucken. Also es wäre eindeutig zu viel. Möglich wäre hingegen eine Variante von SPD, FDP und Grünen, also die sogenannte Ampel. Und die haben grüne Spitzenpolitiker bisher auch nicht ausgeschlossen.
Ursula Hürzeler. Es ist ein heißer Spätsommer in Italien und der Ministerpräsident des Landes holt mit Leidenschaft aus zu immer neuen schweren Attacken gegen vermeintliche oder tatsächliche politische Gegner. Allein in der vergangenen Woche gab es gleich mehrere derartige Angriffe gegen die Medien, gegen die Europäische Union, gegen die Kirche und es gibt ein erstes Opfer. Dino Boffo, Chefredaktor von Avvenire, der renommierten Zeitung der italienischen Bischofskonferenz. Gestern gab er seinen Rücktritt bekannt. Aus Rom berichtet Stefan Tröndle.
Eine Woche nachdem die Berlusconi-Zeitung Il Giornale ihre Schlammschlacht begonnen hatte, gab Boffo seinen Rücktritt bekannt. Das Blatt hatte ihn als gerichtsbekannten Homosexuellen beschimpft, der sich selbst als Obermoralist aufführe. Der Chefredakteur des katholischen Blatts kam derart unter Druck, dass er sich zurückzog, auch um seine Familie und seinen Arbeitgeber, die Kirche, zu schützen. Avvenire hatte zuvor den Lebensstil von Ministerpräsident Berlusconi im Zusammenhang mit dessen Sexaffären kritisiert und auch die verschärfte Flüchtlingspolitik Italiens angeprangert. Insofern geht man in Italien von einem Rachefeldzug Berlusconis aus, insbesondere da es für die Vorwürfe gegenüber Boffo keine Beweise gibt. Quelle war vielmehr ein anonymer Brief. Von der italienischen Bischofskonferenz war zu hören, Boffo sei das Opfer eines unqualifizierten Angriffs. Der Fall Boffo hat inzwischen die Diskussionen über die Pressefreiheit im Land weiter angeheizt. Denn Regierungschef Berlusconi geht rigoros gegen Kritiker von allen Seiten vor. So hat er bereits die Zeitungen Unità und Repubblica verklagt. Die hatten in den letzten Monaten intensiv über das Privatleben Berlusconis berichtet und unliebsame Fragen gestellt. Aber nicht nur gegen unabhängige Medien richtet sich der Zorn des Kavaliere, auch gegen europäische Institutionen. So empfand er offenbar eine harmlose Anfrage aus Brüssel zur jüngsten Flüchtlingskatastrophe im Mittelmeer als Kritik an der strikten Einwanderungspolitik seiner Regierung. Er forderte die Entlassung sämtlicher EU-Kommissäre und drohte mit einer kompletten Blockade der Europapolitik. Die italienischen Oppositionspolitiker schäumen zwar, der Punkt ist nur, Berlusconi hat in beiden Parlamentskammern komfortable Mehrheiten. Und die Opposition ist in sich derart zerstritten, dass die katholische Kirche ihre Rolle sozusagen übernommen hat. Sie gilt inzwischen als einzig ernstzunehmende Instanz, wenn es um Menschenrechte, Werte und ethische Standards geht. Insofern kann man sich auch den Angriff auf Dino Boffo erklären. Es scheint so, als ob hier ein unliebsamer Kritiker mundtot gemacht werden sollte. Silvio Berlusconi hat in Kauf genommen, dass sich das Verhältnis zwischen Regierung und Kirche dadurch drastisch verschlechtert hat und die Töne werden schärfer. Der oberste Rechtsberater der Bischofskonferenz, Bischof Mogavero, spricht von mafiösen Praktiken. Beim Papstbesuch in Viterbo am Sonntag wird der italienische Ministerpräsident nicht zugegen sein. Ein Abendessen zwischen Berlusconi und der Nummer 2 im Vatikan, Kardinalstaatssekretär Bertone, wurde nach dem Journaleartikel letzte Woche spontan abgesagt. Bleibt die Frage, ob dies für Berlusconi der Anfang vom Ende sein könnte. Politik gegen die Kirche zu machen, kann sich im immer noch sehr katholischen Italien kein Regierungschef lange leisten. Ein Vatikanberichterstatter hat es folgendermaßen ausgedrückt: Die Kirche vergibt, aber sie vergisst nie.
Zum Echo-Dossier. Verhandlungen über den Status von Jerusalem, die israelischen Siedlungen, das Rückkehrrecht der palästinensischen Flüchtlinge, die Grenzen des Staates Israel. Das sind die Kernfragen, die auf dem Weg zu einem palästinensisch-israelischen Frieden gelöst werden müssen. Aber genau dies verweigert der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Er hält dem ein anderes sein Programm entgegen. Es heißt wirtschaftlicher Aufschwung im besetzten Westjordanland. Damit könne das Leben der Palästinenser verbessert und die Sicherheit für Israel gewährleistet werden, sagt Netanyahu. Unsere Korrespondentin Irene Meyer war in Nablus im besetzten Westjordanien, um zu sehen, was damit gemeint ist.
Man reibt sich die Augen. Ist das der berüchtigte Hawara-Checkpoint? Der Ort, an dem einem oft das kalte Grauen kam, wo sich besonders deutlich zeigte, wie unmenschlich Besatzung ist? An einem Samstagmorgen im Sommer 2009 ist es, als hätte Hawara seinen Schrecken verloren. Der Checkpoint ist zwar noch da, aber er ist verlassen. Keine israelischen Soldaten mehr. Langsam, aber unbehelligt fahren palästinensische Autos und Taxis vorüber. Keine Schlangen von wartenden Palästinensern mehr. Die Stadt Nablus, hinter dem Checkpoint Hawara, ist an diesem Morgen ohne Probleme zu erreichen. Und auch in der Stadt selber hat sich das Bild gewandelt. Überall palästinensische Polizei im bunten Treiben. Ein großes neues Einkaufszentrum steht da und ein Kino. Überall Werbung und Reklame. Nablus, die wichtigste Handelsstadt im Westjordanland, scheint wieder zum Leben zu erwachen. Said Saif sitzt in seinem Kleiderladen an der Hauptstraße, raucht und meint, die Lage habe sich tatsächlich verbessert, seit Israel mehrere Checkpoints rund um Nablus und im Westjordanland geräumt habe. Das Neue ist, sagt Said, wir als Geschäftsleute können nun mit dem eigenen Wagen die Stadt verlassen und zurückkommen. Er selber fliege jetzt sogar nach China und in die Türkei, um Textilien zu importieren, über Ashdod, den israelischen Hafen. Andere Händler bestellten ihre Ware übers Internet, alles ausnahmslos aus China und der Türkei, weil es billig ist. Handel und Konsum nehmen zu, sagt Zeit, und die Sicherheitslage habe sich verbessert. Das Chaos ist vorbei, sagt der Ladenbesitzer, die palästinensische Polizei habe alles unter Kontrolle. Den ersten Eindruck von Nablus an diesem Sommersamstag stützen die Zahlen der Weltbank. Sie prognostizieren für dieses Jahr im besetzten Westjordanland ein Wirtschaftswachstum von 5%, was aber immer noch drastisch unter den Zahlen aus der Zeit vor der zweiten Intifada liegt. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu fühlt sich bestätigt in seiner Politik. Economic Peace, wirtschaftlicher Friede nennt er sie. Er, der nichts wissen will vom Ende der Besatzung, gewährt den Palästinensern im besetzten Westjordanland mehr Bewegungs- und damit mehr Handelsfreiheit. Der wirtschaftliche Aufschwung soll die Lage entschärfen. Seit dem 1. Juli setzt er dies nun um. Für uns ist es eine große Erleichterung, sagt Saids Kollege Ahmad. Auch er verkauft Kleider. Wir können nun relativ problemlos nach Ramallah, Jenin, Qalqilya und Pulkarem fahren, sagt Ahmad. Was dies bedeutet, kann nur erahnen, wer Nablus in den letzten 9 Jahren erlebt hat. Die Stadt mit ihren etwa 100.000 Einwohnern war seit Beginn der zweiten Intifada praktisch hermetisch abgeriegelt. Israelische Offensiven und Invasionen gehörten zum Alltag. Nablus, das war für Israel das Nest der Terroristen, für die Palästinenser das Zentrum des Widerstands und der Märtyrer. Heute sind die militanten Palästinenser aus Nablus entweder entwaffnet, tot oder in Haft. Aber vergessen sind sie nicht. Der Student Ayub, der im Suk chinesisches Plastikgeschirr verkauft, sagt, die Leute hier seien nicht naiv. Nablus sei und bleibe beides, Handelsstadt und Herz des Widerstandes. Die Palästinenser geben ihren Kampf nicht auf, bis sie die politische Freiheit errungen haben und das Ende der Besatzung. Wie sollen wir Israel je vertrauen nach den letzten 9 Jahren? Innerhalb einer Stunde können sie die Checkpoints wieder einrichten, sagt Ayub. Und ein alter Händler, Nasser, der jetzt jeden Tag aus Jenin kommt, mischt sich ein. Es habe sich nichts geändert, es sei schlimmer als vorher, sagt er. Anstatt der permanenten gäbe es nun die sogenannten fliegenden Checkpoints. Die israelischen Soldaten tauchten plötzlich irgendwo auf. Oder noch beunruhigender, Wenn es keine Soldaten habe, wäre er auf dem Weg zwischen Jenin und Nablus von Siedlern angegriffen.
The settlers is more worse, you know.
Viele Einwohner sagen, die israelische Armee komme immer noch nach Nablus und verhafte Leute, aber nur nachts. Die Eindrücke, die wir in den engen Gassen des Souks von Nablus gesammelt haben, die Gefühlsmischung von Erleichterung und tiefem Misstrauen, finden wir auch im Stadthaus. Beim jungen Politikwissenschaftler Abu Dakka zum Beispiel, der in der Stadtverwaltung arbeitet.
I dare not leave Nablus, by the way. And I'm serious about it.
9 Jahre lang habe ich Nablus praktisch nicht verlassen können. Jetzt kann ich am Abend zu Freunden nach Ramallah fahren. Einfach so, strahlt er.
I mean, as an Ablusi. I could feel that change. I can assure you that.
Ich kann Ihnen versichern, dass ich den Wandel spüre, aber er ist total unberechenbar. Morgen schon kann alles wieder vorbei sein, sagt Abu Dakka. Den wirtschaftlichen Aufschwung relativiert er.
You need for a long time. It's like a long process, taking consideration that the capital has left the town.
Nach dieser Abriegelung dauere es sehr lang, bis sich die Wirtschaft erholen könne. Das Kapital sei weg aus Nablus. Die Fabriken produzierten nichts mehr. Nablus war bekannt für seine Seifen und für seine Schuhfabriken. Laut palästinensischer Wirtschaftskammer haben in den letzten 5 Jahren 425 Firmen die Stadt verlassen und sind nach Ramallah gezogen, in die einzige boomende Stadt im Westjordanland. 100 Firmen sind jetzt zurückgekehrt. An Investoren von außen fehlt es theoretisch nicht. Viele palästinensische Geschäftsleute, die in den USA oder im Golf leben, also einen ausländischen Pass besitzen, stünden bereit mit Millionen von Dollars, heißt es. Doch neue Visarestriktionen schrecken sie ab. Sie klagen, sie erhielten von Israel nur noch ein einmonatiges Visum, beschränkt auf die Westbank. Wie total der Vertrauensverlust der Palästinenser ist, zeigt ein anderes Beispiel. Seit Juli können nun zum ersten Mal, jeweils am Samstag, die Palästinenser aus Israel ins besetzte Westjordanland fahren. Die sogenannten 48er, also jene Palästinenser, die im Krieg von 1948 nicht geflüchtet sind oder sich vertreiben ließen, die den israelischen Pass besitzen. Die Begegnung ist für beide Seiten eine tiefe emotionale Erfahrung.
For us it means a lot, you know. It's, you know, reconnection.
Das bedeutet für uns so viel, sagt Raja Taher, Kommunikationschefin in der Stadtverwaltung. Aber, fügt sie sogleich misstrauisch an, wer weiß, welches Motiv Israel dafür hat.
It's good for us, but maybe it's a step for Israel to get them get used to come here and to mingle with people here so that to push all the people from their lands there to our land and to make the independent state, you know, to transfer.
Vielleicht wollen sie ja nur, dass wir uns aneinander gewöhnen und sie dann die israelischen Palästinenser später in den neuen palästinensischen Staat transferieren können, sagt Raja. Das Bild, mit dem sie die Situation beschreibt, ist ein drastisches.
I consider ourselves are witnessing a state of, you know, getting out of the ICU.
Wir sind eben aus der Intensivstation entlassen worden, nach 9 Jahren, in denen wir im Koma gelegen haben. Und jetzt ein Anschlag in Israel und wir sind zurück auf der Intensivstation, fürchtet sie. Es sei nicht schlecht, in diesem Wirtschaftsfrieden zu leben, aber vielleicht sei er ja nur ein Trick. Im Moment aber genießt sie, wie alle anderen, die neue Bewegungsfreiheit mit allen Sinnen.
I like to travel. I like the Palestinian villages. It's very nice when you get through and you smell the natural aroma of everything. It's nice. We lost them.
Sie schwärmt vom Duft und von der Szenerie der palästinensischen Dörfer, deren Namen sie schon vergessen habe in den letzten Jahren. Der Hauch von Normalität streift sie, bewegt sie und irritiert sie.
This is normal, but you know, I feel myself really silly when I feel happy because of the checkpoints lifted up, because it should be normal life. Yeah, I imagine that these checkpoints will never ever be, you know, lifted up. Although it's easy to be lifted up in one single decision, political decision, from the Israeli side, you know.
Ein einziger politischer Entscheid von Israel und Raja Taher schnippt mit den Fingern und der Checkpoint Hawara ist weg. Etwas, das sie sich nicht mehr vorstellen konnte. Im Moment ist es Realität.
Das war ein Echo-Dossier von Irene Meyer und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Roman Villinger und für die Nachrichten Gabriela Schmidlin. Am Mikrofon war Philipp Scholkmann.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.